Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts IT-Recht. Es geht jetzt hier um die Frage, wie das Softwarehaus sich nun vorbereiten kann auf den Vertrieb seiner IT-Produkte. Denn da ist noch einiges zu tun. Das Wichtigste ist, dass das Softwarehaus es klar hat, ob sie wirklich alle Rechte an dem Softwareprodukt haben. Denn so kommt es später zum Vertrieb und es stellt sich heraus, dass das Softwarehaus gar nicht alle notwendigen Rechte hat, gibt es ein brutales Regressproblem. Das Softwarehaus kann verklagt werden auf Schadensersatz und das nicht gering. Also sollte man seine Hausaufgaben vor dem Vertrieb gut gemacht haben. Und dazu gehört, dass man erst einmal checkt, nach dem, was wir in Folge 2 besprochen haben, wie sind die IT-Produkte jeweils geschützt. Dazu stellt man Listen auf, in denen man schön beschreibt, ob das mehr Markenrecht, Urheberrecht, Designrecht oder ähnliches ist und welche Unterlagen zum Nachweis des Schutzes vorliegen und wer als Urheber in Betracht kommt. Dann muss man sich im Klaren sein, dass der Arbeitsvertrag als solches nicht ausreicht, um alle Schutzrechte automatisch zu bekommen. Das deutsche Urheberrecht geht davon aus, dass auch im Arbeitsverhältnis der Programmierer Urheber bleibt und der Arbeitgeber als solcher gar nicht existiert. Also muss ich durch saubere Arbeitsverträge genau regeln, welche Rechte vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergehen sollen. Solche Verträge sind noch wichtiger, wenn ich gar keine Arbeitsvertragssituation habe. Zum Beispiel, wenn meine Programmierer zum Teil Praktikanten sind, Auszubildende oder sonstiges externes Personal. Da muss ich auf jeden Fall sehr aufpassen, dass ich immer die Rechte sauber und urheberrechtlich korrekt einhole. Ja, jetzt kann es natürlich eine Situation geben, dass ich im Arbeitsvertrag nichts stehen habe über Urheberrecht oder dass ich auch vergessen habe, einen sauberen Vertrag mit externen über solche Themen zu schließen. Was ist dann? Dann gilt § 69b oder ergänzend § 31 Absatz 5. § 69b Urheberrechtsgesetz besagt, dass im Zweifel der Arbeitgeber alle wirtschaftlichen Rechte an der Software bekommt, wenn die Software im Rahmen von Einzelweisungen oder nach Maßgabe allgemeiner Arbeitsaufgaben erstellt worden ist. Ergänzend gilt dann noch § 31 Absatz 5 Urheberrechtsgesetz. Dahin steht der sogenannte Zweckübertragungsgrundsatz. Im Zweifel richtet sich die Auslegung jeden Vertrages nach dem Zweck des Vertrages und daraus schließt die Rechtsprechung einen weiteren Grundsatz. In dubio pro auctore. Im Zweifel geht jede Auslegung eines Vertrages immer zugunsten des Urhebers aus. So, was bedeutet das nun? Also, wenn ich natürlich jemanden eingestellt habe als hauptamtlichen Programmierer, dann ist das klar, dass er nicht nachher sagen kann, in meinem Arbeitsvertrag hat ja nichts über Urheberrecht gestanden, sondern aufgrund seiner allgemeinen Arbeitsaufgabe, nämlich der Arbeitsaufgabe als Programmierer tätig zu sein, ergibt sich auch, dass er die Rechte an den Ergebnissen weitgehend abgeben muss. Auch wenn jemand Einzelweisungen umsetzt, also er ist beauftragt worden, ein konkretes Projekt anzugehen und tut das, würden alle Rechte Kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber übergehen, soweit es um wirtschaftliche Rechte geht. Das Problem ist allerdings, dass ich Zweifelsfälle habe. Was passiert zum Beispiel, wenn ich mit jemandem mit einem Softwarehaus einen Vertrag geschlossen habe und da steht überhaupt nichts über Nutzungsrechte und Urheberrecht drin? Dann sagt der BGH, dann gilt in dubio pro auctore. Ja, das ist keine Arbeitssituation, das ist das Softwarehaus gegenüber. Und das heißt, das Softwarehaus übergibt dann einem nur ein einfaches Nutzungsrecht, also keine ausschließlichen Nutzungsrechte, sondern im Zweifel immer nur einfache Nutzungsrechte zur hausinternen Vermarktung. Ja, was ist als zweite Frage, wenn der Arbeitgeber nicht aufgepasst hat, und der Arbeitnehmer seine Erfahrungen aus der Arbeitszeit mit rübernimmt? Wem gehören die Arbeitserfahrungen, das betriebliche Know-how? Eine solche Situation ist im Arbeitsrecht als sogenannte Erfahrungserfindung geregelt. Im Patentrecht ist das nicht geregelt. Das heißt, wenn ich dazu nicht schreibe im Arbeitsvertrag, dann gilt der Grundsatz in dubio pro auctore. Die Erfahrungen, die ein Mitarbeiter gesammelt hat, bleiben bei ihm und können nach einem Ausscheiden aus dem Betrieb dann nochmal anderweitig genutzt werden. Insofern sind solche Verträge wichtig und sollte man auch tun. Die typische Formulierung ist eigentlich gar nicht so schwer. Sie heißt, ich möchte von dir haben das Nutzungsrecht. Schreiben Sie nicht in einen Vertrag, ich möchte das Urheberrecht oder das Copyright haben. Das geht in Deutschland nicht, in anderen europäischen Ländern auch nicht. Es geht nur in den USA, wo man Urheberrecht als solches übertragen kann. Also von da aus hier in Deutschland nicht machbar. Man schreibt also das Nutzungsrecht. Und dann muss man aufpassen, dass man das Nutzungsrecht näher bestimmt. Nämlich geht es um ein ausschließliches oder ein einfaches Nutzungsrecht. Ein ausschließliches Nutzungsrecht heißt, ich bin der Einzige, der in der Lage ist, dieses Produkt zu vermarkten und auch gegebenenfalls sogar gerichtlich gegen Rechteverletzer zu klagen. Ein einfaches Nutzungsrecht heißt, ich bin nicht alleine, sondern ich bin jemand, der unter vielen anderen das Recht zur Vermarktung hat, kann aber auch nicht gegen Rechteverletzer klagen. Als Arbeitgeber sollten Sie darauf bestehen, dass Sie das ausschließliche Nutzungsrecht haben. Das ist also zentral, diese Formulierung zu wählen. Ja, dazu kommt dann auch noch die weitere Qualifizierung als übertragbar. Wenn Sie das Wort übertragbar vergessen haben, haben Sie ein Problem. Man muss also hinschreiben, ich möchte von hier das ausschließliche und übertragbare Nutzungsrecht. Denn nach § 34 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz gilt ein Nutzungsrecht als nicht übertragbar, wenn im Vertrag, im Arbeitsvertrag nichts Besonderes geregelt ist. Also schreiben Sie es bitte dazu, denn sonst können Sie zum Beispiel das Nutzungsrecht nicht mehr verkaufen, nicht mehr vermarkten, nur noch in-house sozusagen nutzen. Dann schreibt man, das war jetzt nicht mehr ganz so notwendig, rein zeitlich und räumlich unbeschränkt. Man kann was aber reinschreiben, dass man die künftigen Nutzungsrechte neue Technologien mit haben möchte. Allerdings kommt man dann in ein weiteres Problem. Wie viel Geld muss man dem entsprechenden Arbeitnehmer bezahlen? Typischerweise wird man sagen, das ist nicht Thema der Juristen, Judix non calculat. Der Richter rechnet nicht, aber früher im Mittelalter gesagt. Das heißt, wir haben damit nichts zu tun, was man einem Kreativen vergütet. Allerdings hat man mal vor einigen Jahren das Urhebervertragsrecht verändert und hat da hineingeschrieben im § 32 Urhebergesetz, jeder Kreative hat einen gesetzlichen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Wenn Sie also zu wenig bezahlen, kann der Arbeitnehmer eine Nachvergütung verlangen, soweit bis auf das Niveau der angemessenen Vergütung kommt. Wenn Sie Tariflohn bezahlen, sind Sie immer auf der sicheren Seite. Tariflohn gilt als gerecht und angemessen. Wenn Sie aber außertariflich Programmierer beschäftigen, müssen Sie mit entsprechenden Prozessen eines Tages rechnen, nämlich dahingehend, dass der Programmierer sagt, ich möchte meinen gerechten Lohn. Ganz besonders gefährlich ist der § 32, weil den nicht nur deutsche Programmierer einklagen können, sondern die Vorschrift gilt auch für ausländische Programmierer, etwa aus Indien oder China, deren Produkt hier in Deutschland eingesetzt und vermarktet wird. Ja, das ist der § 32 Urheberrechtsgesetz. Dann kommt noch der § 32a. Selbst wenn die Vergütung am Anfang angemessen war, hat der Urheber noch einen Anspruch auf Sonderbelohnung. Er kann auch eine Nachvergütung verlangen, wenn die Vermarktung des Produktes so erfolgreich war, dass es keine Relation mehr gibt zwischen dem ursprünglichen Vergütung und dem, was der Vermarkter als Ertrag am Ende hatte. Man würde als Jurist von Wegfall der Geschäftsgrundlage sprechen. Wie viel Geld daraus kommt, wissen wir nicht. Es wird auch viel geklagt und oft verloren. Aber es gibt ein Problem. Nämlich, wenn ich mir von einem Softwarehaus die Rechte an einem Produkt geben lasse und das richtig gut vermarkte, kann es sein, dass eines Tages der Nerd vor der Tür steht und sagt, du kennst mich nicht, ich bin der Nerd, ich möchte von dir als Kunden des Softwarehauses nochmal eine Nachvergütung haben. Schwierig ist dann auch, dass man diese Nachvergütung nicht als Kunde abwälzen kann auf das beauftragte Softwarehaus. Das lässt die Rechtsprechung nicht zu, sondern man wird es dann ertragen müssen. Man wird sogar Auskunfts- und Rechnungslegung machen müssen nach dem Motto, wie oft habe ich dein Produkt tatsächlich vermarktet und verkauft und kann sich da nicht zur Wehr setzen. Sollte man sich noch künftige Nutzungsarten, neue Technologien mit einräumen lassen, dann muss man sogar noch eine weitere angemessene Vergütung bezahlen, also noch eine Vergütung dafür, dass man auch die neuen Technologien sozusagen mitnutzen kann. Ja, das sind zentrale Geschichten. Also dieser Grundsatz der angemessenen Vergütung ist schwer zu justizieren. Also kein Mensch weiß die genauen Konturen. Die Rechtsprechung tut sie schwer. Aber es gibt immer mehr Protest und Ärger in dem Bereich. Also passen Sie auch auf damit. Bilden Sie Rückstellungen, wenn Sie das Gefühl haben, hier ist jemand eklatant so schlecht weggekommen als Programmierer, was das Geld für seine Leistung angeht. Denn da ist ein hohes Risiko, dass der nochmal nachkommt. Ja, soweit der dritte Teil der entsprechenden Reihe. Wir gehen jetzt gleich in die entsprechenden Vermarktungssituationen, Softwareüberlassung, Softwareerstellung und Pflege. Vielen Dank fürs Zuhören.